Was für ein schöner Sonntag, um über Großzügigkeit nachzudenken. Ich habe letzte Woche eine Predigtserie begonnen und es wird ums Lukas-Evangelium gehen. Um verschiedene Texte, an denen das Thema Großzügigkeit blitzt quer durchs Evangelium immer wieder auf. Und man könnte ja annehmen, es geht bei dem Thema zuallernächst, ich sag mal, um unseren Umgang mit unserem Geldbeutel. Und ich glaube, das ist zu kurz gegriffen, wenn wir uns das Thema Großzügigkeit anschauen wollen. Und deshalb will ich nicht, oder habe ich letzte Woche nicht da begonnen, wo wir klassischerweise beginnen, nämlich vielleicht bei unserem Geldbeutel, sondern mal bei Gottes Großzügigkeit. Und jetzt möchte ich mit euch Stückchen für Stückchen entblättern, welche Dimensionen hat denn Großzügigkeit und wie denkt Jesus, Gott und dann auch Lukas, der uns diese Passagen überliefert, dieses Thema eigentlich. Ich habe euch für heute Morgen einen Abschnitt, ich werde immer lauter, wenn ich leiser werde, gell? Tut das Mikro? Ich habe euch für heute Morgen einen Abschnitt aus Lukas 17 mitgebracht, den ich euch einfach mal lesen möchte. Lukas 17, Vers 3 bis 10. Hütet euch, wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er umkehrt, vergib ihm. Und wenn er 7-mal am Tag an dir sündigen würde und 7-mal wieder zu dir käme und spräche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Und die Apostel sprachen zu dem Herrn, stärke unseren Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus und pflanz dich ins Meer, und er würde euch gehorsam sein. Wer unter euch hat einen Knecht, der pflügt oder das Vieh weidet und sagt ihm, wenn er vom Feld heimkommt, komm gleich her und setz dich zu Tisch? Wird er nicht viel mehr sagen, bereite mir das Abendessen, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken. Dankt er etwa dem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? So auch ihr, wenn ihr alles habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte. Wir haben nur getan, was wir schuldig waren. Huiuiui. Das gehört zu den schwierigeren Passagen, gell? Lukas mutet uns einiges zu, ich euch heute Morgen auch. Also Großzügigkeit, es geht um Geld, jein. Es geht auch um Geld, aber eben nicht nur. Ich glaube, dass es möglich ist, in verschiedenen Bereichen unseres Lebens großzügig zu sein oder eben auch nicht. Und so der Tendenz nach neigen wir vielleicht dazu, in einem Bereich großzügig zu sein, um dann einen anderen Bereich auch mit gutem Gewissen zurückhalten zu können. So, da gibt es vielleicht Leute, die sind super schnell, dass sie sagen, wo muss ich unterschreiben? Kein Problem, ich schieße da ein bisschen Geld rein, aber bitte laber mich nicht weiter zu. Dann merkst du sehr deutlich, ich bin bereit, Geld zu geben, aber ich möchte mich nicht persönlich involvieren lassen. Ich habe da vielleicht in meinem Leben eine andere Währung, die ist für mich sogar wertvoller als Geld. Oder Menschen, die sagen, ich bin absolut bereit, da auch meine Zeit zu investieren, aber bitte mein nicht auch noch, dass ich da mich persönlich reingeben will. Ich arbeite gerne mit, aber ich möchte da nicht tiefer reingeraten. Mein persönlicher Bereich bleibt trotzdem mein persönlicher Bereich. Da ist jemand vielleicht bereit, seine Zeit zu geben, aber nicht sich emotional vereinnahmen zu lassen. Das Schlimme an dieser Großzügigkeit, wie sie uns von Gott her entgegenkommt, ist, dass sie alle Lebensbereiche umfasst. Und dass wir einen Gott haben, der ganz offensichtlich, wenn er Mensch wird und nichts zurückhält, uns in allen Bereichen großzügig entgegenkommt. Und so möchte ich mit euch heute einen dieser Bereiche in den Blick nehmen, nämlich das Thema Großzügigkeit und Beziehungen. Also was ist das? Was ist Großzügigkeit in Beziehungen? Ein Beispiel kam mir, wo mir Gott großzügig in Beziehungen entgegenkommt. Da sagt Jesus doch im Garten Gethsemane zu seinen Jüngern, das ist meine schwerste Stunde. Alles, was ich mir jetzt wünsche, ist, dass ihr mit mir wacht bleibt und betet. Und dann kommt er zurück und er weckt die Jünger. Und dann sagt er ihnen, ich glaub's ja nicht. Nicht mal ein paar Minuten für mich. Nein, das sagt er nicht. Was sagt er? Er sagt, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Also er sagt ihnen zur gleichen Zeit, ihr habt mich fallen lassen. Und, hey, aber ich weiß, dass ihr es versucht habt. Ihr habt das gut gemeint. Das ist so eine grundsätzliche Form von Großzügigkeit in Beziehungen. Also dass Jesus hier an dieser Stelle die Jünger nicht runterlaufen lässt, das begegnet uns, glaube ich, bei Jesus noch öfter. Sondern dass er beides kann. Auf der einen Seite konfrontiert er, auf der anderen Seite kommt er ihnen in einer Großzügigkeit entgegen, die vielleicht in dieser Situation nicht unbedingt selbstverständlich ist. Und innerhalb dieses Überthemas, Großzügigkeit in Beziehungen, möchte ich mit euch heute ein Spielthema anschauen, das bei Lukas immer wieder aufblitzt und das eine besondere Rolle spielt. Und das ist das Thema Vergebung. Vergebung ist so ein Thema, das in christlichen Kreisen, glaube ich, auch immer wieder aufblitzt und immer wieder unterschiedlich angeschaut wird. Dass wir jemanden etwas noch nachtragen, etwas Unvergebenes, heißt im Endeffekt, ja, der hat noch etwas bei uns gut zu machen. Der schuldet mir noch was. Und das könnte sein, dass wir solch einem Menschen gegenüber etwas schroffer sind, weil der schuldet uns ja noch was. Oder dass wir verschlossener sind oder fordernder. Oder dass wir noch etwas gegen jemanden halten. Sondern ich fürchte, das ist keine radikale Großzügigkeit. Radikale Großzügigkeit, also radikal nicht im Sinne von total krass, sondern von der Wurzel von Gott her gedacht. Radikale Großzügigkeit heißt loslassen und vergeben. Und damit ist Vergebung eines der klassischsten christlichen Motive, würde ich sagen. Und wenn wir uns die Stelle anschauen, die ich euch gerade vorgelesen habe, dann läuft die parallel zu Matthäus 18. Es sind zwei Stellen, bei denen es ganz zentral um die Vergebung geht. Und ich möchte mit euch heute drei Dinge anschauen. Nämlich, wie groß das ist, was Gott hier von uns fordert. Ich finde, das muss man sich einmal anschauen. Dann, was es ist, wie es gehen kann. Und dann, welchen Schlüssel uns Jesus hier dazu liefert, um zu sagen, so kann es klappen. Ich fange mal an bei der Größe. Da erzählt Jesus von Vergebung. Und wie reagieren die Jünger? Die sagen, yeah, preach it. Nee, die reagieren, ganz interessant, die reagieren mit mehre unseren Glauben. Das ist eine andere Formulierung, finde ich, eine sehr fromme Formulierung für, alter Schwede, das schaffe ich nie. Ja? Sehr wunderschön verklausuliert. Aber wenn ich sage, das und das und das musst du hinkriegen zu jemandem und der sagt mir, puh, da bräuchte ich echt mehr Glauben. So, wenn ich jetzt mit Gott persönlich rede, dann ist es vielleicht sinnvoll, nicht zu sagen, ich bräuchte mehr Glauben, sondern bitte mehre meinen Glauben. Ja? Dann ist das eine andere Formulierung für, das ist echt eine Herausforderung, was du mir hier hinlegst. So, warum ist die Herausforderung so enorm? Da sagt ja Jesus, und wenn er 7-mal an einem Tag an dir sündigen würde und 7-mal wieder zu dir käme und spräche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. So, jetzt, bevor wir uns hier falsch verstehen und ihr anfangt zu rechnen, die Zahl 7 ist ja symbolisch an dieser Stelle. Und sie steht für die vollkommene, abgeschlossene Einheit. Eigentlich eine göttliche Zahl. So, also wenn Jesus hier sagt 7-mal, dann sagt er nichts anderes als all you can eat. Auf Vergebung. Und wenn der nochmal kommt und sich den Teller nochmal voll lädt, damit ist die Sache noch nicht abgefespert. Wenn ich mich anschaue, ich glaube, wenn einer 6-mal an einem Tag zu mir kommt, dann wird es mir reichen. Ich fürchte, Jesus meint mit 7 auch ein 8. Mal. So, und was diese Forderung ist wirklich wieder mal unmöglich groß von Jesus, finde ich. Und das sehen wir ja wirklich direkt an dieser Reaktion der Jünger, die ja sagen, boah, dann musst du uns aber den Glauben mehren. Also das wäre ein echtes Wunder, wenn uns das gelingen würde. Alles andere ist nicht realistisch. Und jetzt wäre es sehr menschlich, finde ich, diesen Anspruch von Jesus hier auf ein für mich gesundes Maß zusammenzuschrumpfen. Also zu sagen, so war es nicht gemeint. Das steht da aber nicht. Jesus lässt genau das so stehen. Und ich glaube, damit müssen wir jetzt erstmal klarkommen. Achtet auf euch. Moment. Wo verflixt? Ich habe eine Bibelstelle vergessen. Wenn jemand dich verletzt, dann achte auf dein Herz. Warum auf dein Herz? Wir müssten ja eigentlich in dem Moment, wenn jemand uns verletzt, dann achten wir ja für gewöhnlich auf den anderen. Das ist das allererste, was uns passiert. Das ist auch vollkommen logisch, weil die Person hat uns ja gerade verletzt. Warum kann es dann ein Thema sein, dass wir auf uns achten sollen in so einem Moment? Würde ich sagen, weil genau dieser Moment, in dem wir von uns wegschauen, wo wir ganz beim anderen sind, ganz bei dem, was er uns angetan hat, ganz bei dem, was uns gerade passiert, ganz unbemerkt bei uns eine Wurzel der Bitterkeit wurzeln kann. Natürlich hat der andere mich verletzt. Natürlich. Und ich bin so gerne in diesem Moment bei ihm. Und dabei geht es Jesus hier bei diesem Thema Vergebung gar nicht um den anderen, sondern es geht ihm tatsächlich um dich. Eigentlich psychologisch gesehen sehr modern, würde ich sagen. Wut wird immer nach Gerechtigkeit gieren oder nach Wahrheit. Da heißt es in Hebräer 12, Vers 15, und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass er nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie verunreinigt werden. Und das ist ganz interessant, weil das, was uns passiert, wenn uns jemand verletzt, ist ja, dass wir uns zunächst mal vor Schmerzen krümmen. Also erstens, wenn uns jemand eine Verletzung zufügt, dann sind wir auf ihn fixiert. Zweitens, wir verkrümmen uns. Und genau das, was passiert, wenn wir uns verkrümmen in uns selbst, ist, dass wir bei uns rauskommen. Und das ist das, was Luther beschreibt als den Mensch in seiner vorfindlichen Natur. So wie der Mensch ist. Den beschreibt er als Homo incurvatus in se ipsum. Ein in sich selbst verkrümmtes Wesen. Ein in sich selbst verkrümmter Mensch. Und wenn du in dir selbst ein Stückchen verkrümmt bist, nicht nur in deinem Körper, sondern auch in deinem Erleben, dann kommst du immer wieder an derselben Stelle vorbei. Also das, was uns passiert, wenn uns jemand verletzt und wir uns in unserem Schmerz einigeln. Das kennt ihr bestimmt, oder? Also vielleicht hat der eine oder andere von euch sich schon mal in irgendeinem Schmerz eingeigelt. Ich finde, was super funktioniert, ist so Liebeskummer oder sowas. Kann sich klasse drin einigeln. Aber auch jede andere Form, ganz ehrlich. Da verletzt uns irgendwer, sagt uns irgendwer was Blödes. Wir merken, jemand hat schlecht über uns geredet und wir fangen an, uns in uns einzuigeln. Und verkrümmen uns in uns selber. Weißt du, was dann passiert? Dann bist du ein geistlicher und geistiger Kreisverkehr. Ich kenne diesen Kreisverkehr ziemlich gut von mir. Da kann alles im Kreis fließen. Die Emotionen, die Gedanken. Und wir kommen immer wieder an derselben Stelle vorbei. Und das Schöne ist, jedes Mal, wenn wir wieder vorbeikommen, können wir wieder grüßen und uns wieder leid tun. Und das ist das, in diesem Zustand bleiben wir, solange wir nicht anfangen zu vergeben. Und dann werden wir uns auf Dauer schwer tun, Menschen zu vertrauen, zum Beispiel. Weil etwas in uns immer noch in uns selbst verkrümmt ist. Oder wir werden uns schwer tun, Freude zu empfinden. weil etwas in uns immer noch in sich verkrümmt ist. Und dabei geht es gar nicht um die Person, die uns verletzt hat, sondern es geht um die Verletzungen, die auch bei uns sind. Und wir werden hart. Wenn dich jemand verletzt hat, dann achte auf dein Herz. Das ist komisch. Und ich glaube, das ist das, was wir am meisten aus dem Blick verlieren. Wenn uns jemand verletzt hat, dann achten wir auf ihn. Aber wenn dich jemand verletzt hat, dann achte auf dein Herz. Wie funktioniert Vergebung ganz biblisch, praktisch? Wir leben ja in einer hochpsychologisierten Gesellschaft. Gefühle spielen bei uns eine Riesenrolle. Und ich bin sofort dabei, wenn mir jemand sagt, Gefühle kann ich doch nicht kontrollieren. Und ich sage, stimmt, das ist richtig. Gefühle kannst du zunächst nicht kontrollieren. Wäre auch gar nicht gut, wenn du es tun würdest. Also in gewissem Maße lernen wir Selbstregulation, ja, das schon. Und dann haben wir auch gute Mechanismen, wie wir uns wieder runterholen und so weiter. Also ich will jetzt nicht sagen, du kannst deine Gefühle nicht kontrollieren, komm, lass deine Wut freien Lauf. Aber wenn sie da ist, ist sie da. Du musst sie nicht sanktionieren, du musst sie nicht wegdrücken, du darfst sie ernst nehmen, sie ist da. Und dann gibt es Menschen, die sagen, wenn ich eben wütend auf jemanden bin, dann bin ich eben wütend, das ist eben so. Und wenn ich wütend bin, dann kann ich auch nicht vergeben, das ist eben auch so. Und da würde ich widersprechen. Und da würde, glaube ich, Jesus hier auch widersprechen und würde sagen, doch, kannst du. Weil Vergebung zunächst eine Praxis ist und erst dann ein Gefühl. Drei Dinge und alle drei treffen wir in dieser Stelle an. Und deshalb ist sie auch so gerne, glaube ich, für dieses Thema herangezogen. Als allererstes erinnert Jesus uns daran, es handelt sich hier um deinen Bruder. Also wenn dein Bruder wieder zu dir käme. Übrigens, ihr dürft auch Schwester eintragen, gell? Bei Markus ist die Rede, wenn du irgendetwas gegen irgendjemand hast. Das ist dann nochmal die etwas größere Dimension. Aber das Prinzip ist dasselbe. Wenn du jemanden vergeben willst, dann musst du dich zuerst daran erinnern, dass ihr etwas Gemeinsames habt. Wir sind beide Geschwister. Wir sind beide Menschen. Hier bei Lukas sogar noch etwas straffer. Wir sind doch beide Geschwister. Wir haben doch denselben Gott. Und ich glaube, wir müssen uns auf zwei Arten daran erinnern, was wir mit dem anderen gemeinsam haben. Du darfst den Schuldner nicht aus der Gemeinschaft der Menschen exkludieren und dich nicht aus der Gemeinschaft der Sünder. Beides könnte ganz schnell passieren. Du darfst deinen Schuldner nicht aus der Gemeinschaft der Menschen exkludieren und dich nicht aus der Gemeinschaft der Sünder. Wenn mir jemand Unrecht getan hat, dann passiert beides für gewöhnlich. So frei nach dem Motto, also erstens, ich raus aus der Gemeinschaft der Sünder, ich würde sowas nie tun. Ich würde sowas nie tun. Also um wütend zu bleiben, muss ich mir selber in die Tasche lügen, dass ich eine höhere Kreatur bin. Und dass ich das auf jeden Fall so nicht gemacht hätte. Also muss ich mich daran erinnern, dass wir beide Sünder sind. Beim anderen weiß ich es ja, der hat ja was falsch gemacht. Aber ich bin es vor Gott ja auch. Und deshalb bin ich bei diesem Thema wieder bei Gottes Großzügigkeit. Ich kann nicht umhin festzustellen, was Gott mir vergeben hat, wenn ich das Thema Vergebung anschauen möchte. Ich kann nicht, ohne dass ich mich von Gott her betrachte und weiß, ja, ich bin vor ihm ein Sünder, dem er vergeben hat, kann ich nicht an das Thema herantreten. Warum? Weil sonst ist der andere ein Sünder, aber ich bin ein Gerechter. Aber hier stelle ich fest, nee, bin ich nicht. Sind wir beide nicht. Und als nächstes muss ich uns daran erinnern, dass wir beide Menschen sind. Also nicht nur beide Sünder, sondern auch beide Menschen. Das heißt, auf seiner niedrigsten Form, selbst da, wo Nicht-Christen Nicht-Christen begegnen, würde ich immer noch sagen, hier begegnen zwei Menschen. Lukas ist ja noch steiler mit Bruder, ne? Aber so prinzipiell, mindestens mal, ist mein Gegenüber auch nach dem Abbild Gottes geschaffen. So, diese Sache mit der Ebenbildlichkeit Gottes ist theologisch was super Schwieriges. Und wenn ihr drei verschiedene Bücher zu diesem Thema in die Hand nehmt, werdet ihr drei verschiedene Antworten bekommen, was die Gott-Ebenbildlichkeit so ganz genau ausmacht. Also die Theologen sind da ganz fleißig, fröhlich drüber am Diskutieren und am Streiten, was jetzt ganz genau die Gottes-Ebenbildlichkeit ist. Aber eines, glaube ich, haben die Ansätze alle gemeinsam. Nämlich, dass der Mensch ein super komplexes Wesen ist und dass er auf jeden Fall reich ist an einer Menschenwürde, die direkt von der Gotteswürde abgeleitet ist. Also wenn uns Gott nach seinem Ebenbild geschaffen hat, dann steckt da ein Stück Gotteswürde in jedem Menschen, auch in dem, der mir hier gerade als Gegenüber begegnet. Also nachdem ich mich daran erinnert habe, dass wir beide übrigens Sünder sind, muss ich mich daran erinnern, dass wir beide übrigens auch Menschen nach Gottes Ebenbild sind. Und dann kann ich den anderen nicht auf seine Schuld reduzieren. Das ist bis genau zu diesem Zeitpunkt ist das aber passiert. Also wenn mir jemand etwas schuldet, dann ist er ein Schuldner. Wenn mich jemand angelogen hat, dann ist er ein Lügner. Ja? Wenn mir jemand wehgetan hat, dann ist das ein Aggressor. Und so weiter. Ich stelle fest, der Mensch, der mir gegenüber ist, der hat gelogen. Könnte ich das auch? Nein, würde ich nie tun. Wenn ich die Wahrheit nicht sage, dann ist das natürlich wesentlich komplexer. Wir waren gestern Abend bei dem Thema. Wir spielen gerade nur ein Spiel. Darf der Pastor lügen, wenn er ein Spiel spielt, bei dem man besser lügen sollte? Ich weiß es nicht, er hat es getan. Also die Wahrheit ist viel komplexer. Ist der Pastor jetzt ein Lügner? Nein, natürlich nicht. Ist ja in einer Spielsituation passiert, ist ja klar. Aber wenn jemand anderes mich anlügt, dann ist er natürlich ein Lügner. So, Menschen haben Menschenwürde und sie sind komplex. Und die allermeisten Situationen, um nicht zu sagen alle Situationen, in denen Schuld geschieht, sind komplex. Also erstens, wir sind von derselben Art. Zweitens, jetzt kommt der harte Teil. Das ist der richtig harte Teil von Vergebung. Vergebung heißt, innerlich auf das Recht, auf Reparation und Wiedergutmachung zu verzichten. Und wisst ihr was? Auf Reparation und Wiedergutmachung zu verzichten, klingt alles noch nach Spaß, bis uns bewusst wird, dass das bedeutet, dass jemand trotzdem bezahlen muss. Wenn du dich nicht in deinem Schmerz weiterhin verkrümmen lassen möchtest. Das Wort, das Jesus hier nämlich für Vergebung verwendet, das ist nicht irgendein Wort. Es gäbe viele Worte im Hebräischen für Vergebung. Eine Menge. Aber Jesus verwendet hier das Wort, das verwendet wird, um jemanden aus seiner finanziellen Schuldsituation zu entlassen. Jetzt weiß ich nicht, ob irgendwer bei euch Schulden hat. Ich hoffe es nicht, weil dann schuldet ihr euch ja was und dann fehlt euch ja was. Aber es ist mit Schulden so, dass die für gewöhnlich sich nicht einfach in Luft auflösen. So, sondern es gibt einen guten Grund, dass euch jemand was schuldet. Das heißt, wenn ihr jemanden die Schulden erlasst, dann müsst ihr sie bezahlen. Natürlich, ihr habt sie schon bezahlt, weil ihr habt dem anderen ja das Geld schon vorgestreckt. Aber im Endeffekt bedeutet das, wenn ihr jemanden die Schuld erlasst, dann fehlt euch das Geld. Das ist ein direkter Zusammenhang. Das ist mit Schulden so. Die gehen nicht einfach weg. Jemand muss sie bezahlen. Wenn ich jemand 1.000 Euro schulde und der sagt mir, ich lasse dir deine Schuld, dann muss derjenige diese 1.000 Euro irgendwo wieder zusammenkratzen oder er muss darauf verzichten. Das ist so. Wenn ein Gast zu uns nach Hause kommt und er lässt, zu dir nach Hause kommt und er lässt deine Teekanne fallen, dann hast du zwei verschiedene Arten, damit umzugehen. So, der Gast kommt zu dir und sagt, oh, es tut mir schrecklich leid, ich werde dir diese Teekanne ersetzen. Und du weißt genau, die war sauteuer. Und du hast sie lieb. Und du kannst jetzt sagen, ja, das nehme ich an. Na klar. Oder du sagst, ach, no worries, kümmere dich nicht drum, kein Problem. Ich erlasse es dir. Ich mache das. Das ist okay, das ist toll, der Gast ist happy, du bist happy, alle sind happy. Aber die Teekanne wird davon nicht wieder ganz. Es gibt also zwei Möglichkeiten. Entweder derjenige bezahlt und du hältst die Schuld aufrecht oder du vergibst sie, dann musst du sie bezahlen. So, bei der Teekanne ist das relativ einfach. Bei Situationen, bei emotionalen Situationen in unserem Leben ist das Problem, wir haben denselben Mechanismus vor uns. Denselben Mechanismus. Und da ist es nur verdeckter. Das heißt, der weniger Spaßteil von Vergebung ist, wenn du dich bereit erklärst, dem anderen aus seiner Schuld freizusprechen, dann wirst du dafür bezahlen. So, und trotzdem sagt Jesus an dieser Stelle, Und wenn ihr auf das schaut, was Gott in euch getan hat, dann ist das der Weg. Das ist der Weg aus der Selbstverkrümmung. Also, wie vergibt man? Zunächst können wir nur vergeben, indem wir innerlich auf Rückzahlung zu verzichten. Für gewöhnlich rauben uns ja Menschen jetzt nicht unbedingt unser Geld. So, das ist jetzt nicht das, was mir irgendwie jeden Tag passiert. Sondern sie tun uns auf irgendeiner Ebene weh und sie rauben uns damit Ansehen, Freude, Würde auf die eine oder andere Art. Etwas in uns ist verletzt. Und diese Dinge, die lassen sich meistens gar nicht ersetzen. Da bin ich wieder eher bei der Teekanne. Jetzt machen wir mal ein Erbstück draus. Die gibt es vielleicht gar nicht mehr. Den anderen dafür bezahlen zu lassen, dass er dir Ansehen geraubt hat, könnte dann so aussehen, du zerstörst seines oder ihres. Er oder sie hat dich unglücklich gemacht, du willst ihn oder sie unglücklich sehen und so weiter. Jemand hat dich verletzt, du verletzt zurück. Ich glaube, es gibt drei Arten, wie wir an emotionale Rückzahlung bekommen. Also die erste Art, die ist ziemlich offensichtlich. Jemand hat uns verletzt, wir verletzen zurück. Also du gehst hin und du haust demjenigen einfach mal alles vor den Latz. Ja, funktioniert schon mal super. Einfach mal runterlaufen lassen. Oder emotional leiden zu lassen. Das hast du mir angetan. Ich beschwere mich nicht, aber siehst du, wie ich leide. Oder, zweite Möglichkeit, ganz schön hässlich, du kannst hingehen und die Reputation dieser Person zerstören. Indem du ganz einfach dir jemanden suchst, ist ein echter Seelsorgerfall, wo du bei Dritten drüber reden musst, wie schlimm es dir gerade geht. Am besten nicht nur bei Dritten, sondern bei Vierten, Fünften, Sechsten, Siebten, Achten, Neunten, Zehnten, Elften. Sieh mal, was mir diese Person angetan hat. Und die dritte Art, die ist noch verborgener, und die kenne ich von mir. Vielleicht kennt ihr die auch von euch. Du gehst nach innen damit. Du gehst nicht zu der Person, du gehst nicht zu Dritten, sondern du igelst dich weiterhin in deinem Schmerz ein und du nährst dich von dem, was dir angetan wurde. Und du spielst es immer wieder durch und du lässt Bitterkeit in dir wurzeln. So, und da könnte sogar ein Stückchen Vergebungsbereitschaft, kannst du dir da in die Tasche lügen. Und der Lackmustest für mich ist, immer dann, wenn der anderen Person etwas, wenn da etwas rückwärts und bergab läuft bei der, dann freust du dich. Da ist noch etwas in dir, das wird genau daraus genährt und sagt, richtig so, endlich läuft es bei dem auch mal schief. Und dann fühlst du dich gut. Das ist die Rückzahlung, die du bekommst. Du fühlst dich gut, weil da etwas nicht klappt. Du freust dich. Du leitest daraus deine Freude ab. Unsere Freude sollte nicht die Schadenfreude über den Schaden eines anderen sein, der endlich unseren Schaden bezahlt. Aber du bekommst dann jedes Mal eine kleine Auszahlung und du wirst jedes Mal weiter ein Stückchen verkrümmt. So, und alle drei Mechanismen sind einfach und menschentypisch. Und wenn wir es nicht tun, dann kostet uns das jedes Mal dann was, wenn wir es nicht tun. Emotional, weil es schmerzt. Weil wir einen Verlust erfahren haben, weil wir eine Zurückzahlung, eine Zurückstellung erfahren haben. Und genau so funktioniert, fürchte ich, leider Großzügigkeit. Auch Gottes Großzügigkeit. Also Großzügigkeit heißt nicht, von dem, wo ich sowieso schon viel zu viel habe, gebe ich jetzt mal ein bisschen was ab. Da sind wir wieder bei dem Pharisäer von letzter Woche. Ich habe genug, davon gebe ich ein bisschen was. Das ist nicht Großzügigkeit. Das ist auch nicht das, was Gott unter Großzügigkeit versteht. Sondern wenn wir hinschauen, wie Gott kommt und Mensch wird und nichts zurückhält, dann sehen wir, dass wir es mit einer Form der Großzügigkeit zu tun haben, die ihm wehtut und ihn kostet. Und jede echte Form der Großzügigkeit tut weh und sie kostet. Also wenn wir hier großzügig vergeben, dann tut es weh. Jedes Mal, wenn wir auf eine Rückzahlung dieser scheinbaren Schuld des anderen verzichten, dann bezahlen wir damit. Das ist die schlechte Nachricht und es tut weh. Und wir zahlen, also der andere zahlt so eine Schuld. Nein, wir verzichten auf die Rückzahlung, meistens nicht auf einmal, sondern wir verzichten darauf in Raten. Also ganz am Anfang steht eine Entscheidung. Die Entscheidung zur Vergebung. Damit ist aber die Schuld noch nicht beglichen, sondern die Rückzahlung der Schuld, das unser Verzichten darauf, das geschieht dann in Raten. Nämlich zum Beispiel jedes Mal dann, wenn wir darauf verzichten, die Chance zu nutzen, die andere Person leiden zu sehen. Dann verzichten wir auf eine Rate. Jedes Mal dann, wenn wir darauf verzichten, vor Dritten zu sagen, naja, so zuverlässig ist der nicht, also was der mir damals angetan hat. Und hinschauen und sagen, guck mal, so ist die Person heute und die Person macht das gut. Jedes Mal dann, wenn wir darauf verzichten, die Person vor anderen schlecht zu machen, bezahlen wir in Raten. Und jedes Mal dann, wenn wir innerlich darauf verzichten, die Person vor uns schlecht zu machen und uns da reinzudrehen und uns darüber zu freuen, dass jetzt etwas schiefgegangen ist, dann verzichten wir in Raten. Und jedes Mal dann, wenn du auf eine Rückzahlung verzichtest, dann bezahlst du dieses Stück. Und es kostet und es tut weh. Und es ist der Weg zur Freiheit. Warum? Weil genau das Großzügigkeit ist und weil genau das auf lange Sicht zur Freiheit führt. So, klassisch christliches Problem. Also sollen wir vergeben und nicht konfrontieren als Christen? Da würde die Passage, glaube ich, widersprechen. Hier müssen wir genau hinschauen. Der Abschnitt sagt, weise ihn zurecht, wenn dein Bruder was an dir getan hat. So, und jetzt gibt es einige, die lesen das Ding und sagen, da steht's doch. Wenn dein Bruder sündigt, dann weise ihn zurecht und wenn er dann umkehrt, dann vergib ihm. Also wenn er nicht umkehrt, dann vergebe ich ihm auch nicht. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Und es funktioniert so auch nicht, wenn wir uns andere Bibelstellen anschauen. Wir haben vorhin vor dem Gottesdienst das Vaterunser zusammen gebetet. Ist euch mal aufgefallen, dass im Vaterunser Jesus eine krasse Formulierung drin hat? Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern? Ja? Es ist so radikal. Jesus, und er schränkt es ja nicht ein da. Der sagt ja nicht, ich vergebe den Schuldigern, die zu mir gekommen sind und Reue gezeigt haben. Er sagt ja auch nicht, ich vergebe den Schuldigern, denen ich sowieso schon vergeben habe, heute wieder eine neue Rate. Sondern er ist ganz pauschal. Und er leitet es von Gottes Vergebung ab. Dir ist vergeben, du sollst vergeben. Also wie ist dann dieser Zusammenhang hier zwischen Konfrontation und Vergebung? Dann würde ich sagen, Vergebung ist gar nicht zunächst dieses, ich gehe zur anderen Person. Sondern Vergebung ist zunächst eine innerliche Entscheidung. Meine Entscheidung, auf die Rückzahlung dieser Schuld zu verzichten. Das ist Vergebung. Und dafür steht auch diese radikale Forderung hier von Gott. Für diese Form. Also zu sagen, ich gebe diese Schuld auf, ich lasse diese Schuld los, ich krümme mich nicht weiter in meinen Schmerz ein. Und ja, das bedeutet, ich muss es aber in Raten bezahlen. Also wann kann ich hingehen und meinen Bruder konfrontieren? Also wenn du noch nicht vergeben hast, wenn du noch nicht losgelassen hast, wenn das noch nicht passiert ist und ich gehe hin und konfrontiere jemand, warum gehe ich dann hin? Um ihn aufzurichten und ihn als Bruder zurückzugewinnen? Nee. Der soll wissen, wie es mir geht. Der soll spüren, wo ich stehe. Der soll mitkriegen, was in mir passiert. Der soll mir eine Rate zurückbezahlen. Ich möchte Gerechtigkeit. Nee, eigentlich nicht. Ich möchte nicht Gerechtigkeit. Ich möchte Rückzahlung. Das möchte ich. Darum geht's mir. Andere Stellen sperren sich eben auch gegen diese Auslegung. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit euch der Vater im Himmel auch eure Übertretungen vergebe. Es geht um Gebet, um das allgemeine Gebet und es geht um Vergebung. Und Jesus schränkt hier nicht ein auf manchmal und wenn es dem anderen leid tut und es geht ja gar nicht um den anderen, nein, es geht um dich und um deine Gottesbeziehung. Und nein, Vergebung ersetzt nicht die Auseinandersetzung und die Korrektur. Sie ersetzt auch nicht das auf den anderen zugehen, sondern sie ist die bewusste Entscheidung, die den Weg aus der Selbstverkrümmung freimacht. Das ist Vergebung. Also Vergebung kann der Konfrontation nicht nachklappen. Sie muss ihr vorausgehen. Sonst kann ich zumindest, vielleicht ist es bei dir anders, aber ich kann sonst gar nicht das Beste für meinen Bruder oder meine Schwester wollen. Weil ich bin ja noch in mir selbst verkrümmt. Ich will ja noch Rückzahlung. Ist die Grenze zwischen gerechtem Zorn über eine Sache, die falsch gelaufen ist, und ungerechtem Zorn, weil ich mein Recht bekommen möchte, ist manchmal schmerzhaft dünn. Und sie entscheidet sich nicht an der Sache, sondern an meinem Herz. Deshalb achte auf dein Herz. Also die Sache, die mag noch so falsch gewesen sein. Aber ob deshalb meine Konfrontation gut ist oder schlecht ist, ob mein Zorn gerechtfertigt ist oder nicht, entscheidet sich nicht an der Sache und nicht an der Situation, sondern an meinem Herz. Und selbst wenn ich auf dem Papier und in der Sache recht habe, dann kann trotzdem mein Herz noch komplett falsch liegen, weil es nicht um die Ehre und die Gerechtigkeit Gottes geht, sondern um mein persönliches Bedürfnis nach Rückzahlung. Und Abschnitte über Gerechtigkeit zu zitieren, um dann meine persönliche Bitterheit behalten zu dürfen, ich glaube, das ist das, was Jesus hier sagt, ist für einen Christen unverzeihlich. Das geht nicht. Ich kann nicht Gottes Vergebung in Anspruch nehmen und selber nicht vergebend leben wollen. Also woher bekommen wir die Kraft zur Vergebung? So, nochmal zurück zum Ausgangstext und zu den Jüngern, die da echt davor stehen, so wie ihr jetzt wahrscheinlich und ich, mal sagen, mehre unseren Glauben. Ich habe hier ein Problem. Okay, jetzt weiß ich, wie es aussehen kann. Ich weiß, wie wichtig es ist und ich habe aber ein echtes Problem. Ich kann es nicht. Nicht in dem Maß, nicht in dem Umfang, nicht so radikal, Jesus, wie du es hier forderst. Ja, ich glaube, und das ist jetzt der Punkt, wo wir sagen müssen, das ist okay, das ist menschlich, das ist normal. Und da dürfen wir drin wachsen. Gottes Forderung ist göttlich an dieser Stelle. Aber ich versuche euch, Jesus gibt danach zwei Antworten. Zwei Antworten, die versuchen, das Thema ins rechte Licht zu rücken. Und das eine ist eine Geschichte und das andere ist ein Beispiel. Zuerst mal diese Geschichte. Stell dir vor, du wärst Herr eines Hauses und du hättest einen Diener. So, jetzt müssen wir die Geschichte ein bisschen in ihrem Kontext betrachten, weil das klingt ganz schön herzlos, was da passiert, gell? Wir haben es da ja mit einem Haussklaven zu tun, quasi. Also mit jemandem, der dem Haus dient. So, und jetzt müssen wir hinschauen, was bedeutet es damals? Es ist ein Schuldknecht. Ein Schuldknecht ist nicht direkt ein Angestellter. Er ist aber auch nicht direkt in dem Sinne ein Sklave. Sondern es ist folgendermaßen, wenn jemand eine Schuld bei jemand anderem hat und die Schuld, die ist so groß, dass er sie nicht zurückzahlen kann, dann gibt es zwei Möglichkeiten, was mit dieser Person passiert. Die Option 1 ist in dieser Gesellschaft für gewöhnlich Gefängnis. Also der Schuldner wird ins Gefängnis geworfen. Gefängnis damals bedeutet für gewöhnlich, du stirbst dort. Also das ist ein Todesurteil. Die Alternative ist, derjenige bietet dir an, dass du Teller wäschst und dass du damit deine Schuld begleichst. So, für unsere Ohren, Schuldsklave klingt schlimm. Damals, es ist die milde Variante. Es ist die Variante, ich biete dir einen Ausweg, der nicht Gefängnis ist. Und du hast die Möglichkeit, deine Schuld zu bezahlen. So, also warum ist derjenige in dieser Lage? Weil er eine Schuld seinem Schuldner gegenüber hat. Und jeden Tag hast du die Chance, ein kleines bisschen von deiner Schuld abzuarbeiten. Und dann fragt der Jesus, erwartest du dafür etwa einen Dank deines Herrn? Das wäre ja eigentlich komisch. Also natürlich, es kann sein, du hast einen guten Herr, der dich gut behandelt. Oft wurden die Schuldsklaven gut behandelt. Und er ist dir schon entgegengekommen, indem du die Chance hast, deine Schuld abzuarbeiten. Aber erwartest du wirklich einen Dank dafür? Muss er dich dafür feiern, dass du einen Teil von dem, was er dir gegeben hat, dass du den jetzt beglichen hast? Zumal der Herr dir ja die Möglichkeit gibt, deine Schuld abzuarbeiten. Deshalb geht es um deine Pflicht. Deshalb diese merkwürdige Aussage am Ende. Wenn du das alles getan hast, dann sag, ich bin doch nur ein nutzloser Knecht. Ja? Es geht also bei Vergebung nicht darum, etwas zu tun, damit wir dann endlich selbstgerecht dastehen können. Sonst sind wir Diener, die sich wie Herren aufführen. Das ist das, was Jesus uns hier sagen möchte oder was er sagt in dieser Passage. Jesus sagt also, wenn du nicht vergibst, dann vergisst du, wer du bist. Wenn du nicht vergibst, dann vergisst du, wer du bist. Dann bist du ein Diener, der sich Gott gegenüber verhält, als wäre er Herr. Das gilt für alle Geschöpfe. Du schuldest als Geschöpf Gott jede Minute deines Lebens. Das ist die Basis, auf der du stehst. Jede Minute, die du bekommst, ist von ihm geliehen. Du musst sie nicht zurückzahlen. Aber du bist nicht Herr. Und es gilt für Christen besonders. Wir verdanken ihm nicht nur unsere Existenz, wir verdanken ihm auch unsere Erlösung. Jede Minute unserer Erlösung. Und wenn ich von meinem scheinbar gefühlten Recht Gebrauch mache, an meinem Zorn festzuhalten, dann bin ich ein Diener, der sich wie der Meister selbst verhält. Dann mache ich mich auch zum Meister meines Lebens. So, und hier kommt er auch zu diesem scheinbar zusammenhangslosen Zusammenhang vom Gleichnis mit dem Senfkorn, was er dann anschließt. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn. Also, Jesus bringt die Sache mit der Vergebung. Die Jünger sagen, mehre unser Glauben. Und Jesus sagt, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus und verpflanz dich ins Meer. Und er würde euch gehorsam sein. Wo ist der Zusammenhang? Ist da ein Zusammenhang? Ich glaube, dass da ein Zusammenhang da ist. Es geht auch bei diesem Maulbeerbaum, geht es auch irgendwie um Wurzeln und um Pflanzen. Und es geht um Glauben. Und es geht hier wahrscheinlich, wenn Jesus es an dieser Stelle erwähnt, um Glauben in Bezug auf Vergebung. Also wenn ihr nur das kleinste Verständnis, das kleinste Gefühl dafür habt, was es heißt, was ich für euch getan habe. Wenn ihr das kleinste Gefühl dafür habt, was es heißt, wirklich der Vergebung, die ihr erfahren habt, zu glauben. Wenn ihr das kleinste Gespür dafür habt, was es heißt, diese Vergebung auch zu belasten und zu sagen, ja, die ist belastbar und ich bin freigesprochen, dann reicht es aus, um alle bitteren Wurzeln in eurem Leben zu verpflanzen. Es reicht aus. Das ist das, was ihr braucht. Darauf könnt ihr euch stellen. Darauf dürft ihr euch stellen. Darauf solltet ihr euch stellen. Das ist der Weg zur Vergebung. Und der Weg zur Vergebung, der geht immer nur durch die Schönheit von Gottes Vergebung. Also nicht, indem wir uns auf uns selbst stellen oder indem wir uns in uns selbst einigeln oder indem wir uns für unsere Vergebung selbst fühlen. Das wäre schön. Aber dann machen wir genau das, was Jesus hier dem Knecht versagt. Wenn er sagt, und wenn dieser Knecht alles getan hat, dann ist er immer noch nicht der Herr. Dann bleibt die Vergebung, die er erfahren hat, immer noch unendlich viel größer. Das ist die Schönheit von Vergebung. Und ich glaube, wir werden nie aufhören zu richten, bis wir klar bekommen, dass der wahre Richter des Universums sich aus seinem Richtersitz erhoben hat und dass er gekommen ist, um für meine Schuld am Kreuz zu sterben. Und ich werde nie aufhören, Schuld nachzutragen, bis ich verstanden habe, was es heißt, dass Jesus meine Schuld getragen hat und dass er sie weiterträgt. Hier ist ein Richter, der nicht Richter geblieben ist. Hier ist einer, dem ich alles, wirklich alles, radikal alles schulde. Und der es mir aber nicht aufrechnet. Und wenn es noch so klein ist wie ein Samenkorn, mein Vertrauen in das, was Jesus für mich getan hat, dann ist es das, was mich trotzdem fähig macht, wenn ich es glaube und annehme, selber zu vergeben und loszulassen. Und meine Schuld nicht mehr aufzurechnen. So, und jetzt weiß ich, dass alles Weitere an dieser Stelle ein Weg und ein Prozess ist. Und dass es nicht zu machen ist, Vergebung zu befehlen. Und ich glaube, das möchte Jesus auch nicht. Er möchte nur die Radikalität von dem herausstellen, wo er sagt, guck mal, das ist Gott. Und so begegnet er uns. Und das Weitere ist das, was wir Nachfolge nennen. Das ist die Herausforderung für uns, es ihm gleich zu tun. Und ich glaube, es ist richtig an dieser Stelle für uns zu beten. Jesus, es ist unglaublich, was du für uns getan hast. Was wir dir verdanken und was wir dir schulden. Und ich möchte vor dir nicht als Herr stehen, der sich aufführt. Und der meint, Wunder war es, wie gut er wäre. Und so bitte ich dich, dass du uns hilfst, dass du unseren Glauben mehrst und unser Vertrauen in dich. Und dass du uns lehrst, loszulassen. Und auf Rückzahlung zu verzichten. Und dass etwas von deiner Schönheit, von der Schönheit deiner Vergebung bei uns, in unserer Gemeinde, in unserem Leben, in unserem Umfeld und in uns selbst sichtbar wird. Jesus, um mehr unseren Glauben und mehr unser Vertrauen und hilf uns, so zu leben, wie es dir gefällt. Amen.